SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Hallo, ich bin Frank König. Joni Mitchells Album Blue feiert in der Woche des Erscheinens dieses Podcasts 50-jähriges Jubiläum. Am 22. Juli 1971 kam es raus und bis heute findet es sich praktisch in allen Albenbestenlisten ganz weit vorne. Es wurde 1999 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen und für das US National Public Radio ist Blue das beste Album, das bisher von einer Frau aufgenommen wurde. Blau, also Blue, ist die Farbe des Albumcovers und Blue ist auch die Stimmung des vierten Studioalbums der kanadischen Singer-Songwriterin. Es geht um Herzschmerz der verschiedensten Ausprägung, um ganz viel Selbsterlebtes und es steckt so viel Folk-Zeitgeist der frühen 70er in diesem Album. Und so klingt's.
Cannot fade her, call her green for the children who've made her little green. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on.
Der Opener All I Want, My Old Man, Little Green, California, Blue, This Flight Tonight und das alternative Weihnachtslied River waren das. Im Studio begrüße ich SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius.
Hallo.
Und SWR1 Musikredakteur Stefan Fahrig.
Hallo.
Katharina, bei so viel Auszeichnungen und Ehrungen erübrigt sich eigentlich die Frage fast, ich möchte es trotzdem von dir ganz persönlich wissen, warum ist Blue für dich ein Meilenstein?
Weil Blue in allen Facetten das Singer-Songwriter-Genre manifestiert hat und hier zwei Dinge zusammenkommen. Joni Mitchell, prägnantes, starkes Songwriting und eine hervorragende, namhafte Backing-Band.
Stefan, was war los 1971 in der Musikszene bei Joni Mitchell und in der Welt?
Also 1971 ist ja ein Jahr, wo die 60er noch nachschwingen. Und die haben sich ja eher enttäuschend verabschiedet. Also bei Studentenprotesten, wir erinnern uns. Wir haben auch schon mal bei Four-Way Street von Crosby, Stills & Nash & Young drüber geredet. An der Kent State University sterben 4 Studenten, erschossen. Neil Young greift zur Gitarre, schreibt Ohio. Beim Gratiskonzert der Stones wird in Altamont das Hippie-Credo von Love, Peace und Happiness ja buchstäblich getötet, als die Hells Angels einen Mann vor der Bühne erstechen. Und ein großer Albtraum für alle Musikfans, die Beatles hatten sich getrennt. Also die Flower-Power-Ära war vorbei, die Gegenkultur wurde politischer, eine neue, eine starke Antwort auf die politischen, sozialen und kulturellen Missstände. 71 ist bestimmt von Protesten gegen den Vietnamkrieg. 71 ist bestimmt von Black Power, Emanzipation der Frauen, die bei der freien Liebe Ende der 60er in der Hippie-Ära ja am Ende eher die Verlierer waren, die homosexuellen Bewegung startet. Und dagegen steht US-Präsident Richard Nixon. Mein Vater weckt mich mitten in der Nacht, weil ich den Weltmeisterschaftskampf zwischen Joe Frazier und Muhammad Ali nicht verpassen wollte. Dem war sein WM-Titel aberkannt worden, weil er den Kriegsdienst verweigert hatte. Ich bin übrigens wieder eingeschlafen, ja. Acid und LSD-Träume platzen. LSD wird von Kokain abgelöst. Heroin wird populär. Musik wird Mittel zum Protest und beansprucht, die Welt verändern zu können. Marvin Gaye klagt an in What's Going On. John Lennon träumt mit Imagine von einer besseren Welt. George Harrison kümmert sich beim Konzert von Bangladesch mit prominenter musikalischer Verstärkung um die ärmsten der Arm. Pete Townshend von The Who sagt, wir hatten das Gefühl, dass alles den Bach runtergeht, außer der Musik. Elton John, eine kreative Explosion, die es in der Musikwelt so nie wieder geben wird. Und Graham Nash beteuert, wir dachten, dass die Musik die Welt verändern kann. Es erscheinen großartige Alben, Sticky Fingers von den Stones, Aqualung, Jethro Tull, Sly and the Family Stone, There's a Riot Going On und Who's Next von The Who. Und eben Blue von Joni Mitchell. Die hatte vorher ein Jahr Pause eingelegt. Sie fühlte sich eingeengt von ihrem Erfolg, eingesperrt wie ein Vogel im goldenen Käfig. Ihr Erfolg machte ihr zu schaffen. Und sie steht kurz davor, ein Superstar zu sein. Sie hat sich frisch getrennt von ihrer großen Liebe Graham Nash und macht eine Auszeit. Sie reist erstmal durch Europa mit kleineren Stops auf ausgewählten Festivals, hat viel Zeit zum Nachdenken und diese Gedanken werden der Grundstein für Blue. Sie packt ihr Leben in die Songs, fast wie ein Tagebuch und dann geht's zurück nach Kalifornien, Album aufnehmen, zusammen mit ihrer neuen Liebe, Gitarrist James Taylor.
Danke dafür, das war die Zeit um 1971 und wir starten jetzt das Album mit einem Song, dessen wahre Geschichte sich erst Jahre später offenbart hat. Little Green.
Born with the moon in Cancer. Choose her a name she will answer to. Call her green and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green.
Little Green, Joni Mitchell. In den letzten Zeilen des Songs heißt es, Child with a child pretending, weary of lies you are sending home. So you sign up all the papers in the family name, you're sad. Ein Kind mit einem Kind, das sich verstellt, müde von den Lügen, die du nach Hause schickst. Also unterschreibst du alle Papiere im Namen der Familie. Du bist traurig. Man ahnte es vielleicht damals, aber erst Jahre später kam raus, was genau hinter diesen traurigen Zeilen steckt, Katharina.
Ja, eine sehr, sehr traurige Geschichte in der Biografie von Joni Mitchell. Sie hat 1965, also gerade mal 5, 6 Jahre vorher, bevor sie diesen Song veröffentlicht hat, ihr Kind zur Adoption freigegeben. Und das, weil sie eben 65 noch eine mittellose Kunststudentin war und eben auch Angst vor der Familie hatte, die sehr konservativ war und sie war nicht verheiratet. Man erfährt auch soweit nichts über den Kindsvater. Also sie ist tatsächlich vor der Familie geflohen und hat das Kind heimlich zur Welt gebracht und hat es eben dann auch zur Adoption freigegeben. Und sie fängt eigentlich schon mit einem sehr treffenden Satz diesen Song an. Sie singt nämlich als allererstes Born with the Moon in Cancer, also geboren mit dem Mond im Krebs. Und das ist ihre Tochter, die sie eben zur Adoption freigegeben hat. Man hört es richtig, wie zerbrechlich und gleichzeitig auch stark sie klingt als Frau. Und das muss man ja auch in der Zeit erstmal machen und das muss man auch erstmal alleine durchstehen, so eine Situation. Mhm. Es hat sie aber nie losgelassen. Natürlich, sie hat immer wieder auch an ihre Tochter gedacht und hat Ende der 90er versucht, wieder Kontakt aufzunehmen. Und es ist ihr tatsächlich gelungen, über eine Suche online, die im Internet stattgefunden hat. Und 1997 haben sich die beiden dann tatsächlich getroffen. Es ist dann nicht so ganz klar, wie die Beziehung zwischen den beiden weiterging. Also sie hatten dann ein paar Jahre Kontakt, dann auch irgendwie wieder nicht mehr. Ob sie heute wieder Kontakt haben, das weiß man nicht so genau. Also ich hoffe es für sie und ich hoffe auch, dass sie ein gutes Verhältnis haben. Aber sie packt in diesen Song einfach ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihre Trauer auch über diese Situation, in die sie ja auch irgendwie aufgrund von gesellschaftlichen Normen gedrängt wurde. Also damals als alleinerziehende Mutter dann ein Kind großzuziehen, war in ihrer konservativen Familie einfach nicht wirklich möglich. Und das verarbeitet sie sehr, sehr gut hier in diesem Song.
Ich finde natürlich interessant, dass das der einzige Song ist, der schon ein bisschen älter ist. Ja, also den Song hatte sie schon 68 geschrieben und hat ihn jetzt mit aufs Album genommen. Und die Leute haben ja wirklich nicht geahnt, dass es ihre Geschichte ist. Und es ist erstaunlich, wie lange sie das geheim halten konnte. Alle Leute haben gedacht, es wäre einfach nur eine ihrer Figuren, einer ihrer tollen emotionalen Geschichten. Und dass es so persönlich war, hat niemand gedacht, als Blue rauskam.
Apropos Blue, hier kommt der Titelsong des Albums.
Songs are like tattoos, you know I've been to see before. for me. Oh, let me sail away.
Blue von Joni Mitchell. Es geht ums Traurigsein und dass traurige Songs sich unter die Haut bohren wie eine Tattoo-Nadel. Es geht irgendwie auch um Drogen und vielleicht sogar um einen Herrn namens Blue. Um was geht's genau, Stefan?
Dafür bräuchten wir wahrscheinlich ein Literaturseminar, um herauszufinden, um was es genau geht. Aber wenn wir über Blue, also Blau reden, fällt natürlich erstmal die Farbe des Covers auf, die blau ist. Und es ist zum ersten Mal auch kein selbstgemaltes Bild von Joni Mitchell. Die Alben vorher waren Bilder, die sie selbst gemalt hat. Sie ist ja begnadete Malerin. Und blau weckt dann natürlich auch Assoziationen. Ja, you can feel blue, also traurig sein, den Blues singen, blaues Blut. Blau waren auch die Augen ihrer Tochter, die sie in dem Song, den wir eben besprochen haben, Little Green, beschreibt. Oder blau kann auch das sein, wovon der Text am Anfang handelt. Diese Tätowiernadel, die Tinte der Tätowiernadel, die wie einem Seemann die Erinnerung einer großen Fahrt, einer großen Liebe in den Arm gestochen wird und für ewig bleibt. Also dasselbe tut ein Song mit dir, wie es ein Tattoo macht. Es bleibt emotional, es ist für immer präsent. Und es geht im Song, es geht um Abschied, wie bei vielen Songs auf diesem Album. Es wurde lange spekuliert, wer Blue sein könnte. Und Top-Favorit in dieser Kategorie war dann David Blue, ein Folk-Musiker. Joni Mitchell hat das immer verneint, hat gesagt, nein, das ist er nicht. Insofern dürfen wir, wie bei vielen Songs auf diesem Album, weiter fröhlich raten, welche ihrer vielen, vielen, vielen Verehrer es gewesen sein könnte. Und es geht natürlich um Abschiede, das habe ich schon mal gesagt, aber auch Abschiede anderer Art. Sie hat diese Little Space to Fills. Also es geht auch um die Abrechnung mit den 60ern. Es geht um den Abschied von der Gegenkultur der Hippies. Sie tätowiert sich quasi übertätowiert Woodstock. Ja, sie hat diese Textzeile Acid, Booze and Ass, Needles, Guns and Crass, lots of loves, everybody's saying that hell's the hippiest way to go. Well, I don't think so. Acid, Schnaps, Arsch, Nadeln, Knarren, Gras, jede Menge Lacher, jede Menge Lacher. Das bezieht sich auf diese Hippie-Kultur, die sie im Nachhinein nicht gut findet, von der sie sich gern verabschiedet, von der sie leere Stellen hat, die sich aber auch wie ein Tattoo natürlich unter die Haut gebrannt haben, die immer noch da sind. Ja, und Blau, ich habe es erwähnt, hat natürlich was mit ihr zu tun als Malerin. Das ist eine Farbe. Sie begreift sich ja in erster Linie, das hat sie immer wieder betont, als Malerin. Und ihr Englischlehrer, der gab ihr damals so den entscheidenden Ruck, das auch auf die Musik zu übertragen. Er hat ihr dann gesagt, wenn du mit einem Pinsel malen kannst, dann kannst du auch mit Wörtern malen. Ja, aber so die Sprache war immer eine andere. Ja, sie hat auch immer gesagt, Malen ist so mehr ihr Medium, um positive Emotionen, Freude auszudrücken und in der Musik. Und da sind wir wieder beim Album Blue. Das war dann eher so das Medium, um sich schwereren, traurigeren Themen zu widmen.
Also ich denke, Blue verbindet hier tatsächlich die beiden Welten für sie. Ne? Sich, du hast es gesagt, Stefan, sich als Künstlerin auszudrücken, das Positive, das ja auf diesem Album hier auch stattfindet, und sich eben auch als Musikerin auszudrücken. Und Blau ist da eigentlich, wenn man jetzt sich mal anschaut, was die Farbe Blau bedeutet, tatsächlich ein sehr, sehr gutes Bindeglied, weil sie symbolisiert die Ferne, Sehnsucht und gleichzeitig Klarheit. Also sie wird sich klar darüber, was in den vergangenen Jahren in ihrem Leben passiert ist. Sie hat auch Sehnsüchte entwickelt, denen sie nacheifert. Sie ist auf der Suche nach Harmonie, Sympathie und Zufriedenheit. Auch das steckt in diesem Album und in der Farbe. Sie ist natürlich melancholisch und ist auch in Trauer, also to feel blue und blau. Das finde ich ganz interessant. Da erinnere ich auch gerne nochmal an den Prince-Podcast. Da bin ich ja auch auf die Chakren eingegangen. Blau ist das fünfte Chakra, also das Kehlkopfchakra. Und hier geht es um Kommunikation. Also das heißt, sie kommuniziert mit ihren Zuhörern, mit sich selber, aber auch mit ihren Fans, mit ihren Zuhörern, die ihren Songs tatsächlich lauschen. Es geht um Ausdruck und um die Stimme. Und die Stimme ist hier ganz klar auf diesem Album. Sie ist sehr deutlich, sie ist sehr präsent, sie schwebt über der Musik, sie schwebt über den Dingen. Es geht um kreative und intelligente Ausdrucksweise, um Sprache und um Schrift. Und all das steckt in der Farbe Blau. Und all das ist dieses Album, Blue. Und deswegen ist die Farbe Blau ganz klar für dieses Album.
Joni Mitchell ist in Kanada geboren, lebt aber in Kalifornien, und um diesen Sehnsuchtsort geht es natürlich auch in Kalifornien.
Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still all the lands to see, but I wouldn't wanna stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home.
California, I'm coming home. Joni Mitchell war das. California heißt der Song. Kam damals auch als Single raus. Sie beschreibt ihre Wahlheimat in diesem Song und zwar ein bisschen so, als sei sie länger weg gewesen, Stefan. Und du hast es vorhin schon erwähnt, es war ja auch so. Sie war ja in Europa gewesen.
Ja, sie hat die Auszeit gesucht und ist durch Europa gereist. Also im Prinzip war sie unterwegs in Griechenland, Spanien und hinterher in Frankreich. Das haben wir auch alles in den Songs drin. California ist ein Song, der in Frankreich entstanden ist, in Paris. Da war sie schon am Ende ihrer Europareise, ihrer Europa-Auszeit und bekam wieder Sehnsucht nach ihrem Kalifornien, nach ihrem Laurel Canyon, in dem sie ja wohnte, diese faszinierende Straße, die voller Künstler, Musiker war, in der Nähe von Los Angeles, wo man einfach zum Nachbarn ging und einen Song spielte mit der Gitarre, wo sie zusammen mit Graham Nash ein Haus hatte. Da handelt California von, das ist ein Teil ihrer Europareise. Hauptort dieses Exils war Kreta. Auch das findet sich wieder auf dem Album in dem Song Carrie. Da lebte sie in einer Hippie-Kommune im Fischerdorf Matala. Da gibt es diese berühmten Höhlen, die man auch heute noch besichtigen kann.
Ah, ja.
Da haben dann die Hippies sich niedergelassen.
Oh, Carrie, get out your cage. Put on some seals. Oh, you're a mean old daddy, but I like.
Sie war dann unterwegs, ab und zu mal hat sie noch ein Festival gespielt, Isle of Wight hat sie noch gespielt, sie hat sich nicht ganz zurückgezogen, aber sie wollte einfach mal raus. Sie hatte Angst davor, Star zu werden und ein späterer Plattenboss sagt auch zu ihr, du bist die Einzige, die ich kenne, die sich nicht wie ein Star benehmen möchte. Sie wollte einfach normal bleiben und hatte Angst davor, weil sie war wirklich berühmt geworden und musste einfach mal ein Jahr weg. Und dann ging es halt wieder zurück nach Kalifornien, Platte aufnehmen. Und dann wurde sie ein richtiger Star, ein Superstar.
Aber Stefan, weil du gerade gesagt hast, sie war normal. Also normal war ja auch gerade für diese Singer-Songwriter-Szene ganz, ganz wichtig. Also die hat sich ja abgehoben, gerade Anfang der 70er, Ende der 60er, Anfang der 70er, von praktisch der Rockmusik, dem Showspektakel, darin, dass man sich eben als Normalo auf die Bühne gestellt hat, in Jeans und T-Shirt und mit der Akustikgitarre und dass man eben nicht das große Showspektakel abgezogen hat. Und da waren natürlich Vorreiterinnen wie Judy Collins und John Baez, die tatsächlich das ja auch so schon umgesetzt haben und die auch den Weg frei gemacht haben für die Frauen auf den Clubbühnen, also zum Beispiel im Troubadour in Los Angeles auf Beverly Hills. Da sind ja ganz, ganz viele gestartet, gerade so in dieser Singer-Songwriter-Szene. Tom Waits oder Don McLean, Gordon Lightfoot, Kris Kristofferson, Billy Joel. Also alle haben sie da gestartet und eben auch Joni Mitchell, die ja da auch oft aufgetreten ist. Also diese Normalos, das war tatsächlich so gewollt. Also das war auch Teil des Images in diesem Singer-Songwriter-Kosmos.
Und bei ihr war es halt, dass es kein Image gewesen schien zu sein. Ja, ich meine, wenn wir Leute angucken aus der Zeit, ihr Freund James Taylor, den hat das Startum voll mitgerissen. Der war immerhin heroinabhängig. Bob Dylan ist jetzt auch keiner, der sich in der Szene nicht hat mitreißen lassen vom Starsein.
Also wobei Bob Dylan, der ist ja aus dieser Folk-Singer-Songwriter-Szene tatsächlich ein Stück also der wollte ja rausgehen. Der hat ja 65 zur E-Gitarre gegriffen und wollte lieber Rockmusik machen. Also er ist ja eher hier jemand, der sich davon distanziert. Also ich meine wirklich diese Singer-Songwriter-Community, die das einfach nicht gebraucht hat und nicht gesucht hat, diese Show und dieses Glitzer und Glamour. Ne? Also die Normalos auf der Bühne eben.
Wobei der Koks war auch bei ihr, also ich meine durchaus den Drogen zugewandt, weiß man ja aus ihrer Autobiografie eigentlich, dass sie da auch in dieser Richtung unterwegs war.
Ja, sie hat ja auch schon mit 9 angefangen zu rauchen, also auch da fragt man sich, wie kann das passieren, erstmal so. Also ja, das sind natürlich auch lasterhafte Lebensumstände, in die da auch Künstler manchmal reingeraten.
Musikalisch ist der Song aber auch sehr interessant, Katharina.
Ja, weil Joni Mitchell hier ein ganz besonderes Instrument für die Popmusik benutzt. Ein sogenanntes Appalachian Dulcimer. auf Deutsch würden wir sagen, eine Bordunzither. Das ist wesentlich leichter. Ja. In dem Fall würde ich sagen, klingt das nach einer dreiseitigen. Es gibt auch eine fünfseitige, aber hier dürfte sie eine dreiseitige spielen. Und dieses Instrument hat sie sich 69 auf einem Folkfestival in Big Sur gekauft und hat dann damit rumexperimentiert. Einer, der das auch gemacht hat, schon ein bisschen vor ihr, war Brian Jones von den Rolling Stones. Der hat auf dem Album Aftermath Lady Jane damit auch begleitet. Aber hier benutzt sie dieses Instrument und stellt es auch schön ins Zentrum. Man hört es sehr klar und gut und es passt auf jeden Fall wunderbar in die ganze Singer-Songwriter-Folk-Szenerie, die sie ja hier aufmacht auf dem Album.
Und wir hatten es ja eben schon von den Rockern, die ein ganz anderes Image hatten. Und dazu gehörten Led Zeppelin mit all ihren Exzessen. Aber auch die waren ganz, ganz große Fans von Joni Mitchell und haben diesen Song California genommen, um einen eigenen California-Song zu machen. Eine Antwort quasi auf Joni Mitchells Song Going to California von Led Zeppelin.
Spend my days with a woman in kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart.
Going to California von Led Zeppelin, inspiriert von Joni Mitchells California. Und da wären wir schon bei dem Thema, dass Joni Mitchell für so viele andere Musiker ein ganz großes Vorbild war und riesen Einfluss auf die Musikszene hatte. Was man ja so, wenn man Led Zeppelin zum Beispiel und Joni Mitchell hört, erstmal gar nicht denkt.
Ja, ihren großen Erfolg hatte sie ja tatsächlich auch, weil Ende der 60er, ich glaube so 68, hat Judy Collins, eine Folk-Größe ihrer Zeit, angeblich hat sie ja auch Bob Dylan das Songwriting beigebracht, hat sie mal in einem Interview gesagt, aber Judy Collins hat einen Song von Joni Mitchell gecovert und rausgebracht, Both Sides Now, und hatte damit einen Riesenerfolg. Und da spürt man einfach, sie hat natürlich als Songwriterin auch gearbeitet. Ne? Viele haben sich ihre Songs auch genommen und haben sie wiederveröffentlicht. Auch gerade in den 70ern gibt es ganz, ganz viele Coverversionen. Dylan hat sie auch ganz oft gecovert und so. Also Dylan hat Joni Mitchell gecovert, nicht Joni Mitchell hat Bob Dylan gecovert, nur dass man das jetzt nicht hier falsch versteht. Also da gibt es schon viele, viele Querverweise. Und ja, sie ist einfach eine anerkannte Songwriterin in der Musikbranche bei den anderen Musikern. Und das spürt man einfach.
Und ich finde, sie hat natürlich Einfluss auf andere Musiker, weil sie Genres neu definiert hat. Also sie hat das Genre des Liebesliedes, des Love Songs neu dargestellt. Sie hat es weiter aufgemacht. Sie hat es zu Schmerz und Liebe erweitert. Sie hat mit Big Yellow Taxi auf dem Vorgängeralbum auch den Umweltprotestsong eingeführt. Also das gab es in der Form auch noch nicht. Sie hat natürlich viel getan für die Frauenszene, für die Befreiung der Frauen. Insofern hatte sie da natürlich großen Einfluss auf die Musikszene. Und sie hat natürlich ihre eigene Art gehabt, ihre Lyrics in Musik umzusetzen, zu verflechten. Und das hat viele Leute auch begeistert, die das versucht haben, dann nachzuempfinden.
Und auch der nächste Song hat für Inspiration in der Rockwelt gesorgt. Ein Liebeslied voller Trennungsschmerz über den Verflossenen, aber auch eine neue Liebe zeichnet sich im Song ab. Wir hatten es ja schon von James Taylor, der spielt nämlich die Gitarre und Joni Mitchell spielt wieder auf der Appalachian Dulcimer. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Ist übrigens, weiß nicht, ob wir es schon vorher gesagt haben, ein Instrument, was europäische Einwanderer mit in die USA gebracht haben, diese Bordunzither. Hier kommt A Case of You.
Oh, Canada. On it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would steal.
A Case of You von Joni Mitchell. Es geht wohl um die Trennung von Graham Nash in dem Song. Und Mitchell hat dazu mal was sehr Interessantes im Mojo-Magazin gegenüber dem Kollegen Robert Halpern gesagt. Ich denke, Männer schreiben sehr unehrlich über Trennungen. Ich wollte in der Lage sein, für meine eigenen Fehler verantwortlich zu sein. Wenn es Reibereien zwischen mir und einer anderen Person gab, wollte ich in der Lage sein, meine Beteiligung daran zu sehen, damit ich erkennen konnte, was geändert werden muss und was nicht. Das ist ein Teil des Strebens nach Glück. Du musst das Unkraut in deiner Seele ausreißen, wenn du jung bist, wenn es sprießt, sonst erstickt es dich. Vielleicht ist es diese entwaffnende Ehrlichkeit und Authentizität, die diesem Song bei vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen so beliebt gemacht hat. Ganz besonders bei einem Stefan.
Ja, ich sage das magische Wort. Prince. Ja, er war Riesenfan von Joni Mitchell, was man jetzt so auf den ersten Blick gar nicht glaubt. Er war eben fasziniert von ihren Texten, ihrer Art, mit ihren Texten und den Melodien umzugehen, von der großen Range, also die große Bandbreite, die sie besaß, die Art und Weise, das haben wir auf Blue auch gehört am Anfang, wie sie es schaffte, auch Musikstile, in dem Fall so ein bisschen bluesy, jazzy, da einfach einfließen zu lassen, wie selbstverständlich, wie aus der Hand geschüttelt. Das hat ihn fasziniert. Er hat auch immer Fanpost geschrieben an sie, das hatte Joni Mitchell auch mal erzählt, und ihr Büro hielt das aber für Post von einem Verrückten, weil er hat ja immer, wenn man seine Alben...
Stimmt ja vielleicht beides.
Ja, von einem Besessenen, das möchte ich sagen. Er hat nämlich seine Schrift, da besteht ja immer, Herzchen sind ja dann immer O's und U's werden dann besonders dargestellt. Und das hat das Büro einfach gedacht, Mann, das ist ein Verrückter, und hat die ganzen Briefe weggeworfen. Er hat relativ früh schon, ja, Anfang der 80er, hat er ein Album seiner Schützlinge, The Time, das nannte er Ice Cream Castle. Ist eine Textzeile aus dem Song Both Sides Now. Und das hat sich so durchgezogen. Und natürlich hat er von seinem Lieblingssong, nämlich von Case of You, eine wunderschöne Coverversion gemacht. Hat zwei Strophen weggelassen. Warum auch immer, das kann ich gar nicht sagen. Und am Ende klingt die Nummer dann so.
Wow, Prince. Ich bin zutiefst beeindruckt von Prince, ehrlich, wow.
Ja, eine ganz tiefe Verbeugung vor Joni Mitchells Werk, und das hat er immer wieder getan, auch subtil, zum Beispiel bei The Ballad of Dorothy Parker auf dem Sign of the Times Album, da singt er von Dorothy, die ihm zu einem Bad einlädt, und er nimmt das gerne an, allerdings unter der Bedingung, dass er seine Unterhose anbehalten darf und dass er das Radio ein... Ja, er singt das, weil er, diese Dorothy ist jetzt ein Exkurs, den können wir auch wieder rausschneiden, aber Dorothy ist ja eine Waitress, also eine Serviererin, und die will ihn mit hochnehmen, und er darf baden, und er sagt aber, ich bin in einer Beziehung, ich bade gerne, aber die Unterhose lasse ich an, das darfst du nicht sehen, soweit geht's nicht, aber... Wo war ich? Und natürlich, sie bittet, das Radio einzuschalten. Und wir ahnen es, da läuft Joni Mitchell. Ja, Jonis Songs wurden immer wieder von anderen Künstlern eingespielt. Allein zum Album Blue gibt es knapp 1500 Coverversionen oder besser gesagt Interpretationen. Wahnsinn, oder?
Ja.
Und
wir spielen jetzt mal eine kleine Collage von allen.
aber nur ganz kurz noch eine Hörempfehlung tatsächlich von Joni Mitchell, was A Case of You betrifft. Es gibt ein wundervolles Album, das ist 2000 erschienen, von ihr eingespielt mit einem wahnsinnig tollen Orchester. Songs von ihr, aber auch Songs aus dem Great American Songbook. Das heißt Both Sides Now. Fantastisches Album. Wirklich, wenn man sich abends ein schönes Gläschen Wein eingeschenkt hat, bitte dieses Album einmal auflegen. Und da ist auch eine tolle Version von A Case of You drauf. Also sie hatte den Song auch selber nie losgelassen. Das ist auch ein wichtiger Song für sie selbst.
You were in my blood like holy wine. Oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet.
Ja, und es ist auch wieder eine andere Version. Sie hat ihre Songs ja immer wieder verändert. Gut, später hat es natürlich auch mit ihrer stimmlichen Qualität zu tun, weil irgendwann musste sie dem Ganzen rauchen und im Alter auch Tribut zollen, stimmlich. Aber interessant ist ja, dass Coverversion von ihr nichts mit Folkmusik zu tun hat. Also Jonys Musik, das ist ja so eine universelle Musiksprache geworden. Also diese eigenwilligen Melodien, die aber trotz ihrer Komplexität dann immer wieder gecovert und gesampelt wurden, wie zum Beispiel hier bei Janet Jackson zusammen mit Hip-Hop-Superstar Q-Tip auf Got Till It's Gone. Aus Jonys vielleicht größtem Hit, Big Yellow Taxi.
Joni Mitchell never lies.
Eine große
die
Aussage.
Lügt nicht, die Joni
lügt nie. Nein, Rapper Q-Tip. Und es zeigt einfach, wie weit oder wie tief ihre Musik, der Einfluss ihrer Musik gegangen ist.
Lass mir doch da noch mal ganz kurz ein bisschen sinnieren drüber, wieso das so ist. Okay, sie macht ungewöhnliche Melodien, sie macht wunderbare Texte. Aber kann es vielleicht auch sein, dass die Magie ihrer Songs auch darin liegt, dass sie so ganz anders spielt, also Gitarre spielt zum Beispiel, weil sie da anders spielen musste, weil sie sich anders beibringen musste, Katharina, was war da los?
Das kann natürlich sein, dass das zu ihrem Markenzeichen wurde, dieser Makel, wenn man es so möchte, den sie sehr, sehr gut umschifft hat. Es gab eine Polio-Epidemie in Kanada und da ist sie an Kinderlähmung erkrankt. Und die Folge war für sie, dass ihre linke Hand leicht gelähmt blieb. Also das war eine Folge davon. Und deswegen hat sie Schwierigkeiten, Akkorde zu greifen auf der Gitarre. Also diese großen Akkorde, diese 7er und 9er Akkorde, die man so gerne auch im Folk irgendwie benutzt. Und dass man nicht
wo
immer
dann
nur
hinterher einen Knoten in den Fingern hat.
Genau, ja. Genau. Und man denkt, wie kriege ich eigentlich meine 4 Finger auf dem Griff?
Und wie komme ich wieder zurück vor allem?
Und genau. Und wie komme ich von A nach B? Auf jeden Fall hat sie die offene Stimmung bei der Gitarre kennengelernt. Also sie spielt ganz oft in einer offenen G-Stimmung. Was ist eine offene Stimmung auf der Gitarre? Wenn man alle Saiten von der Gitarre anspielt, ergeben sie einen Akkord. Und zwar einen reinen Dur-Akkord. Im Falle von
Stefan,
einer
ich glaube, du
Stimmung,
hast, oder Katharina, G-Dur, hast du gerade die Gitarre da?
Ich habe sie tatsächlich gerade nicht da, aber der Stefan hat sie vielleicht da.
Ich hab sie da und ich habe zufällig die Stimmung eines Songs aufgelegt, den wir vielleicht auch noch hören, und zwar This Flight Tonight. Und das klingt dann so. Das heißt, ich muss gar nichts greifen und habe schon einen Akkord. Und wenn ich dann ein bisschen da rumfutschle, ergeben sich ganz tolle Akkorde. Die sind dann so.
So, Katharina, was hat's jetzt dann mit dieser offenen Stimmung auf sich?
Wenn wir jetzt mal in der offenen G-Stimmung bleiben, dann wären die Saiten von der tiefsten bis zur höchsten Saite wie folgt gestimmt. D, G, D, G, H, D. Das heißt, wir haben eigentlich nur drei Töne, die praktisch in unterschiedlichen Höhen miteinander klingen. Also das D und das G, das natürlich öfter vorkommt. Also wir haben G, H, D. Und G, H, D ist der reine G-Dur-Akkord. Das heißt, wenn ich die Gitarre anschlage, dann habe ich einen ganz reinen, offenen Akkord. Und deswegen nennt man das auch offene Stimmung. Weil jetzt kann sie hergehen und kann praktisch die 7er und 9er Töne, die ja auch um Akkorde interessanter zu machen, eben auch vorkommen, kann sie reingreifen und braucht nur einen Finger oder zwei Finger.
Ah, okay.
Und hat es leichter, dann praktisch zu aus einem G-Dur ein G9 zu machen, da braucht sie nämlich nur einen Finger im Prinzip. Oder auch andere Akkorde dann zu greifen, weil sie praktisch weniger Finger benutzen muss als bei einer normalen Gitarrenstimmung, weil sie nicht so viele Saiten abgreifen muss, weil die ja sowieso schon mitklingen. Das ist der Grund, warum sie lieber eine offene Stimmung benutzt, ob das jetzt G ist oder D, ist in dem Fall egal. Man muss nur tatsächlich am Anfang wissen, wie die Gitarre gestimmt ist, um dann entsprechend auch greifen zu können. Aber das zeigt einfach, dass sie sich tatsächlich mit dem Instrument auseinandergesetzt hat. Also sie weiß, wie das Instrument funktioniert. Einer, der übrigens auch sehr, sehr gerne offene Stimmungen verwendet, ist Keith Richards von den Rolling Stones. Ganz, ganz viele Songs in offenen Stimmungen geschrieben, weil sie einfach leichter und schneller zu greifen sind. Und hier für Joni Mitchell eben auch, die ja in der Hand eben ein bisschen eingeschränkt gelähmt ist aufgrund dieser Kinderlähmung.
Es war ja in ihrem Umfeld, auch darüber hatten wir ja schon mal sinniert, bei Crosby, Stills, Nash & Young, war es natürlich eine sehr bekannte Methode. Stephen Stills war auch ein Meister der offenen Stimmung. Crosby, Stills, Nash & Young haben unheimlich viel in offenen Stimmungen gespielt. Und da hat Katharina vollkommen recht, es gibt natürlich auch dem Song einen ganz besonderen Klang. Es gibt diese Offenheit, offene Stimmung eben.
Schwebende so ein bisschen,
Dieses schwebende, landschaftliche, worauf sie dann. Ich habe mal versucht, einen ihrer Texte mitzusingen auf so eine Melodie, die sie singt. Also ich wüsste nicht, wann da der Einstieg und der Ausstieg ist. Das ist eine Verwebung, das ist unglaublich auf diesem Album. Und darum habe ich mich auch mal gefragt, wie haben die Jungs von Nazareth es zum Beispiel geschafft, aus This Flight Tonight, einem Song von diesem Album, eine Rocknummer zu machen.
Das hören wir uns gleich am besten mal an. Hier kommt Nazareth mit This Flight Tonight. Da galoppieren sie davon. Wow, das ist eine spannende Hardrock-Interpretation von Nazareth. Man denkt bei Nazareth immer an Love Hurts, aber auch die Nummer war bei uns Nummer 1 in den Charts. Auch interessant, wir haben ja im Love Hurts Podcast von Cher auch schon über Nazareth geredet und jetzt sind sie schon wieder da. Kleine Anekdote am Rande, Cher und Joni haben tatsächlich mal zusammen in der gleichen WG gewohnt. Aber jetzt kommt das Original von This Flight Tonight von Meilenstein Blue.
Look out the left, the captain said, the light's down there, that's where we'll land. I saw a falling star burn up above the Las Vegas sands. It wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailers. Not the early one that you can wish upon, not the northern one that guided in the sailors. Oh, star bright, you've got the loving that I like, all right. Turn this crazy bird around, I shouldn't have gone this flight tonight.
This Flight Tonight in der Originalversion von Joni Mitchell. Tolles, stimmungsvolles Stück über den Abschied. Aber bevor wir jetzt Abschied nehmen, ich muss ja doch noch mal drauf zurückkommen, schon verrückt, was Nazareth daraus macht, ne?
Absolut. Also wir haben ja auch bei unserem Meilenstein Manfred Mann Watch darüber geredet, was Manfred Mann mit komischen Songvorlagen macht. Aber das hat so wenig mit dem zu tun, also so wenig mit einer stampfenden Rocknummer zu tun, auch die Phrasierung ihrer Melodie. Ich wäre im Lebtag nicht drauf gekommen, das, wie du es so vorhin so schön gesagt hast, im Studio galoppieren zu lassen. Ja. Also Und dabei die Stimmung aber zu behalten. Es ist auch bei Nazareth immer noch diese schwebende, diese mysteriöse, diese mystische Stimmung vom Abschied, von dem Flieger sitzen. Das ist alles noch da. Und das finde ich toll.
Vom Abschied nehmen hatten wir es gerade bei This Flight Tonight. Wir nehmen jetzt auch das nächste Flugzeug und sagen Tschüss. Ich danke fürs Zuhören und danke auch an Katharina Heinius und Stefan Fahrig.
Sehr gern.
Gerne.
Mein Tipp, legen Sie sich das Blue-Album mal wieder auf. Vielleicht hören Sie das Album ja jetzt mit ganz neuen Ohren, wenn das so ist. Oder wenn Sie weitere Meilensteine-Vorschläge haben, schreiben Sie uns einfach meilensteine@swr.de. Ich bin Frank König und tschüss.
Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR1 Meilensteine.
Manchmal geben sich dann noch ganz wichtige Fragen, nachdem die Aufzeichnung des Podcasts schon erledigt ist. Diesmal lief zum Glück die Aufnahme noch, als unser Tontechniker Ralf Winkmann noch eine dieser wichtigen Fragen gestellt hat.
Also wenn ich das noch kurz einwerfen darf, an der Stelle stellt sich dann für mich die Frage, wenn die offene Stimmung so einfach zu spielen ist, wieso machen das dann nicht alle?
Das ist eine gute Frage. Wenn es doch leichter ist.
Das ist eine gute Frage, ja. Die Antwort ist, warum machen das eigentlich nicht alle? Die Antwort ist, weil du halt 10 Gitarren dabei haben musst, um jede Stimmung abdecken zu können und jede mögliche Tonart. Und da müsstest du dauernd die Gitarre auf der Bühne umstimmen und das macht einfach keinen Sinn.
Und genau das lag mir vorhin auf der Zunge. Ich wollte da nicht in den Redefluss rein. Ich hatte gedacht, weil du Keith Richards erwähnt hast, habe ich gedacht, ja, der kann sich's leisten, der hat ja für jeden Song eine eigene Gitarre auf der Bühne stehen.
Ja, richtig, richtig. Und er kriegt ja auch jede Gitarre auf die Bühne gebracht.
Das ist sehr gut, ja.
Joe Perry von Aerosmith spielt auch nur offene Stimmung. Das heißt, er hat hinten im Rack 10 Gitarren in offenen Stimmung stehen und die lässt er sich halt bringen. Für einen Amateurmusiker ist es schwer, das muss man ehrlich sagen, da immer wieder nachzustimmen.
Ich sag mal, denn für die Leute, die so arm sind, dass sie Akkorde greifen müssen, tut's mir echt leid.
Ich sag mal so, ein schöner Akkord auf einer normalen Stimmung hat auch etwas. Es ist wirklich aber auch eine Klangfrage. Es hat ja auch was von, es ist ja durch diese permanent, dass du immer diesen Grundakkord mitschwingen hast auf den offenen Saiten, hat es auch was sehr Wiederholendes, Meditatives, Atmosphärisches. Und das kannst du, wenn du das nicht haben willst, dauernd. Ich möchte fast sagen, es gibt auch Stücke, die ein bisschen langweilig klingen durch die offene Stimmung, weil es halt dieses sich stetig Wiederholende hat, finde ich persönlich. Und insofern ist eine normale Stimmung durchaus angebracht, weil du da auch wunderbare Farben herstellen kannst, die aber ganz anders klingen als das, was eine offene Stimmung zu bieten hat. Beides hat seine Berechtigung. Und wenn du brauchst halt einen Roadie, um offene Stimmung zu bevorzugen, das haben wir gehört jetzt.
Und für die normale Stimmung brauchst du halt irgendwann turnerische Fähigkeiten mit deinen Fingern.
Ja, aber du hast ja
auch. Ich habe schon Gitarristen gesehen, die nur durch Stimmen spielen. Also bei Flack war das, glaube ich. Da hat der Gitarrist quasi ein Picking gespielt und das die komplette Melodie nur durch Stimmen erzeugt. Also mit den Mechaniken.
Also du kannst dir von Gibson die Autotuner kaufen, da drückst du einfach rechts drauf und dann tunt er die Gitarre in deiner Stimmung, die du haben willst.
Wurde also aber gehe ich demnächst mal zu meinem Autotuner.
Jetzt lassen wir das. Nein, das ist gut. Lass ihn drin, der gefällt mir.